Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Willkommen zu einem Tacheles mit der deutsch-italienischen Politikerin Laura Garavini, Senatorin im italienischen Parlament, dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende einer Partei der politischen Mitte, der Italia Viva, im letzten Herbst neu gegründet vom ehemaligen italienischen Regierungschef Renzi. Frau Garavini hat mehrere Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet und ich freue mich, dass wir jetzt telefonisch miteinander in Rom verbunden sind.
Schönen guten Tag, Frau Riedel.
Frau Garavini, Phase Due des Lockdowns in der Corona-Krise hat in Italien am Montag begonnen. Die Abflachung der Kurve von neuen Ansteckungen macht es möglich. Nach zweimonatigem sehr harten landesweiten Lockdown können die Menschen sich wieder etwas näher kommen, haben ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Wie funktioniert das denn? In den Köpfen sind wahrscheinlich viele doch noch in der Phase Uno.
Ja, zunächst freuen sich die Italiener über die Phase Due und über das bisschen mehr an Freiheit, an Möglichkeiten und auch darüber, dass seit dieser Woche fast 4,5 Millionen Menschen wieder arbeiten dürfen. Ähnlich wie in Deutschland gibt es Diskussionen darüber, ob es zu viele oder zu wenig Öffnungen gibt. Solche Diskussionen gibt es auch innerhalb unserer Regierungskoalition. Ich persönlich glaube, dass in Italien schon mehr Öffnungen erlauben müsste. Denn wie Sie richtigerweise sagten, wir haben in Italien wesentlich strengere Regeln gehabt als in Deutschland. Und ich denke gerade Friseure, Restaurants, Bars, die immer noch zu sind oder auch Schulen und Universitäten, sie könnten wieder langsam öffnen, natürlich unter den Sicherheitsmaßnahmen. Aber die Infektionsrate, also diese berühmte R-Faktor, ist in Italien mittlerweile fast genauso hoch wie in Deutschland. Also ich denke, es wäre nicht schlecht, wenn man eben ein bisschen mehr Läden ermöglichen könnte, aufzumachen.
Also dieser R-Faktor, muss man noch mal ganz kurz erklären, das heißt, wie viele Menschen von einem Infizierten neu angesteckt werden. Das, was Sie jetzt sagen, Frau Garavini, geht ja in die Richtung, was die Unternehmen in Italien auch sagen. Sie werfen der Regierung Conte vor, dass das alles zu langsam geht. Es sind wieder ein paar Strände offen. Man darf sich wieder ein bisschen zu Fuß oder zu Fahrrad in der eigenen Region aber auch nur bewegen. Begegnungen zwischen Verwandten und Paaren sind wieder erlaubt, aber mit Mundschutz und Takeaway in den Restaurants gibt es wieder, die Schulen bleiben bis September zu. Aber wenn man weiß, wie viel infiziert sind und wie viel auch gestorben sind, dann ist doch auch klar, dass man da sehr vorsichtig rangeht. Denn niemand möchte es wahrscheinlich, auch ein Regierungschef konnte nicht, diese Verantwortung auf sich nehmen, mit ansehen zu müssen, wie eine zweite Welle schwappt.
Ja, aber wir dürfen auch nicht das Land aus anderen Gründen sterben lassen. Das heißt, man muss natürlich die Sicherheitsmaßnahmen anwenden, aber man darf nicht das Land einfach ständig stilllegen, denn das würde bedeuten, dass viele kleine und mittlere Betriebe es nicht schaffen würden, wieder aktiv zu werden. Bei gewissen Gegenden sind sogar schon 3 Monate alles stillgelegt und 3 Monate ohne Einnahmen sind einfach zu viel, um die Krise zu überleben.
Jetzt ist der Tourismus für Italien besonders wichtig, vor allen Dingen auch aus Deutschland. Die Touristen sind nicht immer geliebt, aber sie sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber gerade, dass die schnell zurückkommen, ist doch sehr unwahrscheinlich. Denn das ist ja das allergrößte Risiko, wenn man sich die Pandemie anguckt, dass Bewegung, Mobilität den Virus eben auch wieder zurückbringt.
Wie gesagt, es müssen alle Sicherheitsmaßnahmen angewendet werden. Es geht auch darum, eine gewisse Kultur den Menschen zu geben. Das heißt, man muss leider anfangen, mit dem Coronavirus mitzuleben. Das heißt, solange keine Impfungen erfunden werden, muss man einfach damit umgehen, dass man mit dem Coronavirus mitleben muss. Aber man muss eben wieder anfangen, auch mit den Betrieben, denn es ist einfach dauerhaft nicht denkbar, dass gerade auch in Gegenden, wo gar keine Ansteckungsgefahr beispielsweise existiert, und es sind mittlerweile mehrere Regionen Italiens, Gott sei Dank, dass alles stillgelegt wird.
Das Frau Garavidi, das sind sehr ähnliche Diskussionen, die wir in Deutschland zu Recht auch führen. Jetzt ist es ja in Italien so, dass ausgerechnet in der Lombardei, also einer der reichsten Regionen des Landes sowieso, aber letztendlich auch einer der reichsten Regionen Europas, besonders viele Infizierte, aber auch besonders viele Tote waren. Hat jetzt auch mit der Phase Due, also mit der zweiten Phase der Lockerungen, begonnen, eine Phase der Schuldzuweisungen innenpolitisch in Italien, wer für diese Situation verantwortlich ist?
Soweit sind wir noch nicht, wobei wir beispielsweise als politische Kraft Italia Viva schon seit Wochen verlangen, dass eine genaue Untersuchung auch im Parlament stattfinden wird, weil wir der Meinung sind, es sind in der Tat viele Fehler begangen worden. Es kann nicht sein, dass der Sterberat so groß ist und wesentlich größer ist als in anderen Ländern, beispielsweise in Deutschland. Natürlich ist in Italien die Infektion als erstes Land initiiert, sodass wir unglücklicherweise nicht die Erfahrung anderer Länder nutzen konnten, um die Verbreitung des Virus zu beschränken. Und nichtdestotrotz denken wir, es ist schon notwendig, dass eben die Verantwortlichen für die ganzen Probleme verantworten müssen.
Auf alle Fälle hat die Zustimmung für Ministerpräsident Conte zugenommen. 71% sind einverstanden mit dem, was er da tut. Man müsse sich auch mal vorstellen, wenn diese ganze Situation mit einem Regierungschef Berlusconi, einem Populisten, stattgefunden hätte, dann wäre noch die Frage, wie die Zustimmung zu den Maßnahmen gewesen wäre. Aber es gibt halt auch viel Kritik. Und manch einer sagt, dass diese Situation im Moment wie eine Art Vergrößerungsglas ist für existierende Probleme in Italien jenseits dieser Corona-Pandemie. Also der schwache Staat, die desolate Haushaltslage, ein relativ schlechtes Gesundheitssystem, viel Korruption, Misswirtschaft. All diese Punkte waren ja schon vorher da.
Es ist klar, dass in einer Phase der Krise die Probleme, die schon da waren, noch größer erscheinen. Auf der einen Seite hat man in dieser Phase, in dieser Notlage eine Welle der Solidarität in der Gesellschaft erlebt. Auf der anderen Seite ist es schon schmerzhaft zu sehen, dass viele Menschen immer noch Schwierigkeiten haben, beispielsweise die Kurzarbeitergeld zu kriegen. Das heißt, auch ein großes Problem, das schon vorhanden war, dass der Bürokratie auch in dieser eben schwierigen Phase noch an Maße gewonnen hat. Und das ist für die Politik eine Ermahnung, denn gerade solche Probleme müssen wir versuchen, jetzt ernsthaft anzupacken.
Und glauben Sie, dass diese Krise, manchmal ist eine Krise ja auch eine Chance, das vielleicht unterstützen kann, dass diese Probleme angesprochen werden? Ich meine, Sie selber kümmern sich seit vielen Jahren zum Beispiel um so etwas wie Korruption und Misswirtschaft. Aber es ist wirklich durchgreifend ja nichts passiert. Die Probleme sind ja immer noch da.
Es ist gerade unser Anliegen, solche Probleme anzusprechen zuerst und auch zu lösen. Leider ist es so, wenn es schon Probleme gibt und so eine schwierige Phase entsteht, die Gefahr, dass die Probleme noch größer werden, ist natürlich da. Von unserer Seite, das heißt als Italia Viva, sind wir bemüht, gerade solche Probleme anzusprechen und auch zu lösen. Denn gerade wenn so viele öffentliche Gelder aufs Spiel sind, die Gefahr, dass die organisierte Kriminalität auf der einen Seite und die Korruptionsfälle auf der anderen Seite zunehmen. Aber gerade auch, als wir in der Regierung waren, haben wir gezeigt, dass auch wichtige, große öffentliche Projekte wie beispielsweise Expo oder den Wiederaufbau von Pompeji-Ausgrabungen möglich sind, dank öffentlicher Gelder, aber auch mit gezielten Maßnahmen gegen Korruption, gegen organisierte Kriminalität. Und genau solche sind jetzt unsere Vorschläge an die Regierung.
Die Wirtschaftskraft, so sagt die EU-Kommission in Italien, wird mindestens um 9% 2020 schrumpfen. Die Arbeitslosigkeit dagegen wird steigen. Die war schon vorher hoch, 2019 bei 10%. Jetzt schätzt man, wird sie bei knapp unter 12% liegen. Wer kann politisch im Lande bei Ihnen von solchen Entwicklungen profitieren?
Wir müssen sehen, dass die Bürger davon profitieren und wir müssen sehen, dass die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Das heißt, es geht darum, jetzt massive Investitionen vorzusehen, damit wir den Familien nahestehen, damit wir den Bürgern, den Menschen nahestehen, dass wir ermöglichen, dass keiner wegen des Coronavirus ihren Job verliert. Und gerade deswegen müssen wir aber den Betrieben helfen, damit die Wirtschaft einfach nicht zusammenbricht.
Denn hat Italien nicht so wahnsinnig viel Geld? 25 Milliarden ist das jüngste Hilfspaket, was geschnürt wurde. Aber natürlich sind die Haushaltsbedingungen sehr viel enger. Sehr viel knapper ist das Geld als in Deutschland. Die Schulden wachsen enorm. Meine Frage wäre, kann die Regierung, wenn sie das löst, davon profitieren? Oder ist nicht vielmehr die Gefahr, dass die Rechten, zum Beispiel der Lega eines Matteo Salvini, von diesen Entwicklungen profitieren? Der hat zwar jetzt mehrere Prozentpunkte mit seiner Partei verloren, aber bei einer Wahl würden sie trotzdem momentan vorn liegen.
Das ist die große Frage, ehrlich gesagt. Denn die Populisten, also gerade Matteo Salvini und die Lega, in den Umfragen in diesen Tagen, in diesen Wochen sind abgestürzt, weil ihr Hauptthema Flüchtlinge und Migration derzeit überhaupt keine Rolle spielt. Salvini ist auch in den vergangenen Wochen kaum in den Nachrichtensendungen aufgetaucht, weil im Moment anders im Land interessiert als die Polemik der Nationalisten und der Souveränisten. Und das ist auch gut so. Aber natürlich nutzen sie immer jede Möglichkeit, um ihre populistische Propaganda zu verbreiten und auch gegen Europa zu hetzen. Und gerade auch in der Phase mit der Auseinandersetzung über Eurobonds, Corona-Bonds und Ähnlichem haben die Souveränisten natürlich jede Gelegenheit genutzt, Europa immer wieder anzugreifen.
Zu dem Thema möchte ich gleich noch mehr mit Ihnen sprechen, Frau Garavini, aber erst einmal zum deutsch-italienischen Verhältnis. In Deutschland ist ja vielleicht manch einem erst durch die Bilder aus Norditalien hat das ganze Ausmaß dieser Krise bewusst geworden. Glaubt man den jüngsten Meinungsumfragen in Italien, dann steht es um die deutsch-italienische Beziehungskiste alles andere als gut. Anfang April sagten 70% der Italiener, sie hätten ein schlechtes Bild von Deutschland. 45% sagten sogar, Deutschland sei ein Feind. Es gibt im Internet reihenweise Wutvideos in Richtung Germania. Warum dieser Wut und dieser Hass auf Deutschland?
Ja, in der Tat, in den letzten Wochen hat es in der Tat eine neue Welle von Verbitterungen gegenüber Deutschland in Italien gegeben. Teilweise kann man auch von Hass sprechen. Da denke ich, die Probleme mit diesem negativen Deutschland-Bild haben angefangen, als in den ersten Wochen der Corona-Krise in Deutschland verboten wurde, Mundschutzmasken, Beatmungsgeräte oder ähnliche Instrumente nach Italien zu exportieren. Gerade dann, als die Not groß war, wäre es wichtig natürlich gewesen, solche Instrumente zu bekommen. Gerade da hätte man sich gewünscht, mit der Solidarität von Nachbarländern rechnen zu können.
Auf der anderen Seite ist natürlich bei den politisch Verantwortlichen in Italien auch zu kritisieren, dass sie die Hilfsleistungen und Hilfsgüter aus allen möglichen Ländern minutenlang aufzählen, Deutschland dabei aber vergessen. Zugegeben, es gab dieses Exportverbot für Schutzkleidung am Anfang, aber inzwischen sind Corona-Patienten aufgenommen worden. Es sind 7 Tonnen Hilfsgüter aus Deutschland geschickt worden. Das wird aber in den Medien und auch von der Politik gerne vergessen.
Ja, in der Tat. Weil die Populisten mit dieser ersten Reaktion leichtes Spiel hatten, Deutschland anzugreifen und zu kritisieren. Und als hinterher die Exportverbote aufgehoben worden sind oder die Hilfen eben erkrankte Patienten in deutsche Krankenhäuser aufgenommen worden sind, das hat kaum jemand es gemerkt. Und bei den Deutschen ist einfach das Bild geblieben derjenigen, die im Notfall egoistisch gehandelt haben.
Das heißt aber doch auch, dass es an irgendetwas andockt, was noch immer oder wieder in Italien gegenüber dem nördlichen Nachbarn da sein muss. 8. Mai, 75 Jahre Weltkriegsende, und trotzdem scheint es so, als ob die Deutschen in Italien gerne nach wie vor als eher arrogant, als sich überlegen fühlend ankommen, als geizig. Dockt das an die Eurokrise an oder alte Nachkriegsvorbehalte oder an die Flüchtlingskrise? Es kann ja jetzt nicht nur diese aktuelle Geschichte gewesen sein.
Ja, leider ist es so, dass auch selbst im Finanzbereich ähnliche unglückliche Töne zu hören waren. Stichwort Ablehnung Eurobonds. So, dass in der Tat solche Vorurteile, unglücklicherweise, ich leide auch sehr darunter, aber solche Vorurteile immer wieder hochkommen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit der deutsch-italienischen Politikerin Laura Garavini, Senatorin im italienischen Parlament, dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Italia Viva. Wir sind leider nur telefonisch miteinander verbunden. Frau Garavini, könnten Corona und die Folgen auch endgültig den Boden bereiten für noch mehr Macht und Einfluss von Kräften, die gegen Europastimmung machten, also Antieuropäer sind?
Wir müssen eben daran arbeiten, dass das nicht der Fall ist. Europa hat in den letzten Wochen sehr wichtige Entscheidungen getroffen. Es sind alle wichtigen Schritte, die den einzelnen Ländern helfen, die Krise zu überwinden. Wir hatten uns jahrelang dafür eingesetzt, und es ist auch sehr gut, dass Europa jetzt aufgrund der Krise solche Maßnahmen endlich vorgesehen hat. Ich denke, gerade solche Dienstleistung Seite Europas muss uns auch Gründe geben und Themen geben, womit wir einfach die Populisten, die Sovranisten, die Antieuropäer einfach bekämpfen.
Aber es sind nicht alle in der Regierung pro-Europäer. Man denke nur an Außenminister Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung. Es muss also schon auch etwas mit dem Narrativ, mit der Art des Umgangs, mit der Art der medialen Aufbereitung des Themas zu tun haben, dass die Italiener plötzlich nicht mehr glühende Verfechter der europäischen Einigung sind. Eine viel zitierte jüngste Umfrage in Italien sagt, dass 67% der befragten Italiener sagen, dass die Mitgliedschaft in der EU ein Nachteil ist.
Ja, leider kommt es immer wieder vor. Von der Seite der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega werden auch andere Länder außerhalb Europas immer wieder eher hochgejubelt, beispielsweise China, Russland. Es ist auch eine richtige Propagandaerzählung gepflegt worden, auch in diesen Wochen, gerade was Hilfe anbelangt gegen Coronavirus. Das sind natürlich ziemlich gefährliche Töne, die Europa nicht helfen, die Europa nicht dienen. Und nichtdestotrotz ist es ganz wichtig, es immer wieder zu betonen, wenn es Europa nicht gäbe, wäre Italien beispielsweise, aber auch andere europäischen Länder wahrscheinlich schon pleite gegangen. Und das wäre ein Drama.
Deutschland ist ein Schwergewicht in der EU, und dann trifft sich das vielleicht auch wieder mit den deutsch-italienischen Beziehungen. Könnte man sagen, weil Deutschland ja nicht nur Schwergewicht ist, sondern von vielen auch als dominierend in der Union empfunden wird, dass das Land so ein bisschen als Sündenbock herhalten muss, also dass auch die EU vielleicht etwas lange gebraucht hat, bis sie im Zusammenhang mit dieser Pandemie, geschweige denn im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, Italien tatsächlich zur Seite gestanden ist?
Ja, leider wird Europa in der Tat als Sündenbock ausgenutzt, und leider nicht nur von der Seite der Lega, also der Sovranisten, sondern auch von der Seite des Premierminister Conte. Und das ist etwas, das mich besonders kränkt, weil das genau das Gegenteil ist von dem, was man braucht. Also gerade angesichts der Maßnahmen, die in diesen Wochen getroffen worden sind, hätte ich mir gewünscht, dass besonders unterzeichnet wird, wie gut Europa eben für Italien und für unterschiedliche Länder auch, um den Coronavirus zu bekämpfen. Und im Gegenteil sind auch in diesen Wochen immer wieder Vorwürfe gekommen, die Europa eben nicht helfen und die auch die Stimmung in der Bevölkerung einfach nicht proeuropäische Haltungen unterstützen.
Es ist schwer nachzuvollziehen, warum das auf so fruchtbaren Boden in der Bevölkerung fällt. In der Tat hat die EU vielleicht, wie es immer ist, wenn die Gemeinschaft sich 27 Länder auf etwas einigen muss, relativ langsam reagiert. Hilfspaket wurde erst Ende Mai beschlossen, aber es geht da immerhin um Milliarden. Und Italien wird davon profitieren. Es gibt Kreditlinien, die Italien abrufen könnte. Es gibt Unterstützung, Liquiditätshilfen. Es wird eine Arbeitslosenrückversicherung geben. Der Haushalt der EU soll aufgestockt werden. Die Regeln für die Staatsbeihilfen gegenüber Unternehmen sind gelockert worden. Die Haushaltsregeln, wie viel Schulden gemacht werden dürfen und wie nicht, sind gelockert worden. Und trotzdem stürzt sich das gesamte Land auf diese Diskussion der sogenannten Corona-Bonds, also der Möglichkeit, dass die EU-Staaten gemeinsam sich finanzieren.
Ja, die Einführung von Corona-Bonds würde bedeuten, dass man europäische Garantien vorsehen würde, um europäische Investitionen zu ermöglichen. Das würde bedeuten, dass es für ein Land wie Italien günstigere Kredite gäbe. Also wir könnten günstigere Kredite kriegen. Denn aufgrund der Tatsache, dass Eurobond europäische Garantien hätten, wären die Zinsen wesentlich günstiger und der eigene Schuldenberg würde nicht zusätzlich steigen. Es wäre also eine wichtige solidarische Maßnahme, die uns gerade in so einer schwierigen Situation sehr helfen würde. Es würde dazu beitragen, dass sich die finanziellen Probleme für Italien auch für die kommenden Generationen nicht weiter erhöhen. Denn es sind Kredite, das heißt, die zukünftige Generation müssen dann die Kosten solcher Investitionen bezahlen. Und wenn Europa als Europäische Union mithilft, europäische Garantien durch den europäischen Stabilitätsmechanismus für diese Kredite vorzusehen, wird es für jedes einzelne Land günstiger sein, die Schulden zu bezahlen.
Aber auf der anderen Seite leistet das ja indirekt schon die Europäische Zentralbank. Die hat fast 400 Milliarden italienische Staatsanleihen aufgekauft. Das ist rund ein Sechstel der italienischen Schulden. Und das ist deshalb möglich, weil eben auf die Kreditwürdigkeit der starken Länder in der Union gebaut werden kann, um die Schwächeren zu finanzieren. Geht vielleicht sogar über das Mandat der EZB hinaus. Aber da passiert doch genau das schon.
Ja, aber also das sind monetarische Hilfen, es sind aber auch finanzielle Hilfen notwendig. Und gerade deswegen ist es sehr positiv, dass der Europäische Rat sich geeignet hat über das Vorsehen von Wiederaufbaufonds. Ich hoffe, sie werden schon im Laufe des Jahres entstehen können und sie werden einen sehr langen Spielraum vorsehen, das hoffe ich, um zurückbezahlt zu werden, damit es einfacher ist für die einzelnen Länder, Investitionen zu ermöglichen, ohne die eigenen Schulden zu belasten. Wir bräuchten europäische Instrumente, die den einzelnen Ländern ermöglichen, ihrer Wirtschaft zur Seite zu stehen, damit sie nicht zusammenbricht.
Ich muss mal einen Satz zurückkommen zu diesen Corona-Bonds, die ja als Euro-Bonds schon lange in der Diskussion sind. Und da sind ja nicht nur die Deutschen dagegen, dass man sich gemeinsam sozusagen verschuldet, sondern auch die Niederländer. Und kann man da nicht ein bisschen das Argument nachvollziehen, Solidarität hin oder her, dass den eigenen Bürgern in den Niederlanden, in Deutschland beispielsweise, viel zugemutet wurde, um eben den Haushalt in Ordnung zu halten und dass man jetzt praktisch dafür in Anführungsstrichen bestraft wird, indem man andere unterstützen soll, die sich eben nicht so strikt an eine sehr konsequente Haushaltsführung gehalten haben?
Zuerst, hier haben wir mit einer Krise zu tun, die allen Ländern betrifft. Ich möchte einfach nur daran erinnern, Deutschland, dank der Tatsache, dass die Schuldenberge nicht so hoch sind wie in anderen Ländern, wie beispielsweise in Italien, hat 300 Milliarden neue Schulden vorgesehen. Wir sind dabei, 55 Milliarden neue Schulden vorzusehen. Um eben zu achten, dass die Betriebe, dass die Wirtschaft, dass die Familien nicht und dass das ganze System nicht zusammenbricht. Deutschland hat sogar eben das Problem nicht so massiv groß gehabt, weil schon von der Erfahrung Italiens profitieren konnte. Also 300 Milliarden gegenüber 55, das gibt schon ein bisschen die Größe, wie notwendig wäre, dass wir selbst auch so viel investieren würden, um die Lage einfach zu retten. Und kein einziger hat europaweit Interesse daran, dass ein Land wie Italien zusammenbricht, dass die Wirtschaft in Italien sackt, weil das würde bedeuten, dass selbst für Deutschland, also wer sollte dann die deutschen Produkte kaufen können und wer könnte das irgendwie retten, wenn das System in Italien zusammenbrechen würde. Das heißt, wir brauchen Mittel und wir brauchen Wege, womit wir in der Lage sind, uns selbst zu helfen. Hier geht es gar nicht darum, dass die Holländer, dass die Deutschen unsere Schulden bezahlen. Hier geht es darum, dass Instrumente vorgesehen werden, die uns ermöglichen, uns selbst zu helfen, uns selbst aus dieser schwierigen Lage, die für alle sehr schwierig ist, dass es uns eben ermöglicht, rauszukommen.
Es gibt natürlich die Stimmen, Frau Garavini, die sagen, dass es ja bekanntlich wirtschaftliche Schwierigkeiten in Italien schon lange vor der Pandemie gegeben hat und man da in schweren Fahrwassern war und dass solange die Bürokratie, die Sie selber schon eben angesprochen haben in unserem Gespräch und kritisiert haben, die Bürokratie nicht eine effektivere wird, solange Korruption nicht durchgreifend bekämpft werden kann, finanzielle Hilfen alleine auch nicht wirklich funktionieren können.
Wir sind stark bemüht, die Probleme zu bekämpfen und sogar diese Notlage als Chance zu nutzen, um Probleme, die historisch das Land plagen, zu lösen. Aber jetzt muss man ganz objektiv sehen, dass die Lage, also nicht nur für Italien, sondern eben für alle Länder sehr problematisch ist. Und man soll jetzt nicht die alten Probleme als Ausrede nutzen, um Italien nicht zur Seite zu stehen oder anderen Ländern nicht zur Seite zu stehen. Weil das könnte katastrophale Folgen haben, nicht nur für uns, sondern auch europaweit.
Am 1. Juli, Frau Garavini, wird Deutschland turnusgemäß die Ratspräsidentschaft in der EU übernehmen für ein halbes Jahr. Was erwarten Sie von uns, von den Deutschen?
Ich hoffe, die deutsche Ratspräsidentschaft wird dazu beitragen, Europa zusammenzuführen. Und dazu beitragen, dass Europa sich als wichtiger Akteur begreift, um mitzuhelfen, die Wirtschaft in den einzelnen Ländern anzukurbeln. Dadurch man deutlich macht, dass Europa an der Seite der Menschen steht. Das wäre ein wichtiger Beitrag gegen die Europafeindlichkeit in vielen Ländern, die sich in der Krise befinden.
Zum Schluss vielleicht noch eine ganz persönliche Frage. Wir haben darüber geredet, wie das Verhältnis Deutschland-Italien, Verhältnis Italien-EU medial oder auch von politisch interessierter Seite aufgearbeitet wird. Wie sehen Sie es denn ganz persönlich? Wie empfinden Sie das deutsch-italienische Verhältnis? Und wie sehr sind Sie nach all dem, was jetzt passiert ist und noch passieren wird, von der europäischen Idee überzeugt?
Ich denke, die Pandemie hat uns gezeigt, wie sehr wir voneinander abhängig sind. Aber gleichzeitig auch, wie sehr wir voneinander profitieren können. Kein Land, beispielsweise Italien, aber auch andere Länder, hätten ein so starkes Investitionsvermögen, um die Krise zu überwinden, wenn es Europa nicht gäbe. Jetzt umso mehr fühle ich mich als Europäerin und ich hoffe, selbst diese Phase der Schwierigkeiten zwischen Italien und Deutschland werden wir schon überwinden. Aber jeder muss daran arbeiten, in der Tat, auch als Einzelner.
Sie fühlen sich also weder von den Nachbarn im Norden noch von der Union als Italienerin im Stich gelassen?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin Europa sehr dankbar. Ich bin den deutschen Kollegen sehr dankbar, die sich auch in diesen schwierigen Tagen dafür eingesetzt haben, eben dass Europa doch Maßnahmen trifft, um solche Länder wie Italien noch mehr zu unterstützen. Selbst der Finanzminister Scholz beispielsweise hat sich stark dafür eingesetzt, dass solche Maßnahmen vorgesehen werden, wie die, die wir eben genannt haben. Und ich denke, genau die jetzige Schwierigkeit, genau die jetzige Zeit fordert vor allem Solidarität. Und es ist positiv, dass es immer noch viele institutionelle Politiker gibt und Institutionen gibt, die sich dafür einsetzen.
Frau Garavini, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.
Wir redeten Tacheles, leider nur via Telefonverbindung, mit der deutsch-italienischen Politikerin Laura Garavini in Rom, Senatorin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Italia Viva im italienischen Parlament. Wir bitten, die mangelnde technische Qualität zu entschuldigen.